lese den Bibeltext für die Predigt, der Psalm 142 nach der Einheitsübersetzung. Ein Weisheitslied Davids, als er in der Höhle war, ein Bittgebet. Mit lauter Stimme schreie ich zum Herrn, laut flehe ich zum Herrn um Gnade. Ich schütte vor ihm meine Klage aus, tue vor ihm mein Kund meine Drangsal. Wenn auch in mir mein Lebensgeist schwindet, meinen Pfad, du kennst ihn. Auf dem Weg, den ich gehe, stellten sie mir eine Falle. Blicke zur Rechten und schaue, niemand ist da, der mich beachtet. Mir ist jede Zuflucht genommen, niemand fragt nach meinem Leben. Zu dir, Herr, habe ich geschrien, ich sagte, du bist meine Zuflucht, mein Anteil im Land der Lebenden. Vernimm doch meinen Notschrei, denn ich bin tief erniedrigt. Errette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe doch mein Leben heraus aus dem Kerker, damit ich deinen Namen preise. Um mich werden sich Gerechte scharen, denn du tust mir Gutes.
Wir befinden uns gerade in einer Predigtserie mit dem Titel Unfähig, Gottes Geschichte mit Menschen. Und gerade das ist ja so bemerkenswert, dass Gott in der Geschichte eben immer wieder mit und durch Menschen handelt und nicht alles alleine regelt. Und auch heute geht es um einen Menschen aus der Bibel, um einen bekannten Menschen, nämlich um König David und um ein Lied von David. Der Text, den wir gerade gehört haben, ist ein Psalm, ein Text aus dem Buch der Psalmen. Das ist eine Sammlung von 150 Liedern verschiedenster Dichter. Und diese Lieder sind sehr unterschiedlich. Es gibt Klagepsalmen, es gibt Lobgesänge auf Gott, es gibt Dankgebete, Lieder zu ganz konkreten Situationen oder Lieder, die eher so allgemeine Themen behandeln. Und das Besondere, finde ich, ist auch so ein bisschen an den Psalmen, dass wir es hier primär jetzt erstmal nicht mit Gottes Wort an uns zu tun haben, sondern mit dem Wort von Leuten an Gott. Wir glauben trotzdem, dass es inspiriert ist durch Gott, keine Frage. Aber es hebt die Psalmen trotzdem so ein bisschen hervor, finde ich, von den anderen Texten in der Bibel. Warum hat man Psalmen geschrieben? Die gleiche Frage könnte man auch heute stellen, warum schreibt man eigentlich Lieder? Ich glaube, weil sich bestimmte Dinge in poetischer Form einfach besser ausdrücken lassen. Ja, manche Dinge sind einfacher auszudrücken als Lied. Und das sieht man auch in den Psalmen. Da wird viel gearbeitet mit Metaphern, mit Bildern. Psalmen sprechen die Emotionen an und sind keine Dogmensammlungen, ja. Psalmen sind keine Dogmensammlungen, sondern sie sind Lieder, die die Emotionen ansprechen und durch das Herz dann auch den Verstand. Außerdem ist es ja auch so, dass Lieder sehr viel eingänglicher sind als Fließtexte. Jetzt zum Beispiel, ihr hattet sicherlich schon mal einen Ohrwurm von einem Lied, vermutlich eher selten von einem Fließtext. Und darum, das ist ein Grund auch, warum in Psalmen Wahrheiten einfach in dieser poetischen Form festgehalten werden, weil man sie sich besser merken kann. Gerade natürlich in einer Zeit, in der vielleicht nicht alle Leute lesen und schreiben konnten. Ein Hinweis noch zu Psalmen, so im Allgemeinen, bevor wir uns den von heute angucken. Hebräische Poesie ist sehr unterschiedlich von deutscher Poesie oder von den uns bekannten Stilmitteln. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir es immer mit einer Übersetzung zu tun haben, wo die Poesie teilweise gewissermaßen auch verloren geht, so wie man vielleicht auch Reime verlieren würde, wenn man jetzt deutsches Gedicht ins Englische übersetzt. Dessen muss man sich einfach bewusst sein, wenn man nicht versteht, wenn man so einen Psalm liest und irgendwie nicht versteht, das hört sich jetzt irgendwie gar nicht nach dem Lied an oder ich verstehe nicht so ganz, was das jetzt bedeutet. Einfach als Hinweis. Okay, gucken wir uns den Text für heute an. Er beginnt mit ein Weisheitslied Davids, als er in der Höhle war. Und schon bei dieser Überschrift wird, denke ich, klar, damit wir ganz verstehen, worum es hier geht, müssen wir den Hintergrund verstehen. Wer ist David und warum ist er in einer Höhle? Wer war David? Ich versuche, einen ganz kurzen Abriss von Davids Geschichte zu geben bis zu diesem Punkt. David war einer von 8 Brüdern, der Jüngste, und sein Job war es, in der Familie die Schafe zu hüten. David war Hirte. Eines Tages kommt zu seiner Familie ein Prophet, Samuel, und er erklärt David zum neuen König über Israel. Er salbt David zum König. Zu dieser Zeit ist aber noch Davids Vorgänger, Saul, König über Israel. Saul hat wiederholt gegen Gottes Willen gehandelt und deswegen entscheidet sich Gott dafür, ihn zu ersetzen, ihn abzusetzen und David als neuen König über Israel einzusetzen. Nachdem Samuel David zum König erklärt hat, wird David aber nicht direkt König, sondern er kommt erstmal an den Königshof von Saul, aus eigentlich einem ganz anderen Grund, nämlich weil er sehr gut die Leier spielen kann, das ist ein Saiteninstrument. Er ist Musiker bei Saul. Und Saul mag David und nach einer Zeit wird er befördert sozusagen und er wird Waffenträger von Saul persönlich. Dann kommt die berühmte Geschichte von David gegen Goliath. David besiegt einen riesigen Soldaten, vor dem sich die ganze Armee der Israeliten fürchtet. Und eigentlich von da an kippt so ein bisschen die Stimmung. Weil die Leute feiern David. Und auch nach Goliath läuft es für ihn militärisch richtig gut. Und die Leute singen über ihn, Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Sie stellen David in ihren Liedern höher als Saul. Und das passt Saul überhaupt nicht. Er ist neidisch und insbesondere hat er Angst um den Thron. Weil die Leute in ihren Liedern David höher stellen als ihn, hat er Angst, dass die Leute ihn ersetzen wollen durch David. Und so passiert es eines Tages, dass Saul in einem Anflug von Raserei versucht, David umzubringen. Er wirft seinen Speer nach ihm, er verfehlt und David kann fliehen. Und von diesem Moment eigentlich hat Saul es auf David abgesehen und er versucht wiederholt, ihn zu finden und ihn umzubringen. Und David muss fliehen von Ort zu Ort und schließlich in die Wüste, in eine Höhle. Es gibt mehrere Stellen in Davids Leben, an denen er in einer Höhle ist. Und aus dem Text heute geht nicht ganz klar hervor, um welche Stelle es hier geht. Aber diesen Stellen ist allgemein, dass es in dieser Zeit der Verfolgung durch Saul war. Saul lässt nicht locker, er versucht ihn zu finden und David muss sich verstecken. Und jetzt schreibt David dieses Lied. Gucken wir uns das mal an. Zunächst schreibt David von seinem Problem. Was genau ist Davids Problem? Ich glaube, rein von der Hintergrundgeschichte ist es, glaube ich, klar geworden, er muss um sein Leben fürchten. Saul will ihn umbringen. Das ist sein Problem. Und er schreibt ja dann auch im Psalm von seinen Verfolgern, dass sie ihm Fallen stellen, dass er erschöpft ist. Aber ich finde auch interessant, was er im Psalm noch als sein Problem nennt. Er schreibt, blicke zur Rechten und schaue, niemand ist da, der mich beachtet. Mir ist jede Zuflucht genommen, niemand fragt nach meinem Leben. Dieses Blicke zur Rechten, die rechte Seite war nach damaligem Verständnis irgendwie so der Ehrenplatz. Da stand der Verteidiger vor Gericht zum Beispiel, da stand so die Hilfe im Allgemeinen. In einem anderen Psalm, Psalm 16, schreibt David, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. In diesem Psalm heute, Psalm 142, ist es anders. David fühlt sich alleine gelassen. Dass Leute ihn umbringen wollen, ist schon schlimm genug, aber David hat offensichtlich, oder es macht ihm offensichtlich zu schaffen, dass er alleine ist, dass ihn niemand beachtet, ansieht, berücksichtigt. Blicke zur Rechten, niemand ist da, der mich beachtet. Als David Hilfe am nötigsten braucht, versagt die Hilfe von anderen Menschen. Und ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast, aber es gibt Situationen im Leben, wo sich Menschen abwenden oder wo andere auch einfach nicht mehr helfen können. Und das ist doch eigentlich das Schlimmste. Wenn du was Schweres zu tragen hast, aber gleichzeitig das Gefühl, dass dir niemand helfen kann oder vielleicht sogar will. Was tust du dann? Wohin wendest du dich, wenn dein Leben plötzlich in sich zusammenfällt und wenn niemand da ist, der dir hilft? David tut zwei Dinge. Er klagt über diese Situation. Er schreit zu Gott. Und er vertraut auf Gott. Zunächst einmal klagt er über seine Situation. Und das ist etwas, das in sehr vielen Psalmen deutlich herauskommt. Wir dürfen alles, das uns bewegt, vor Gott bringen. Alles, was uns zu schaffen macht, dürfen wir ihm klagen. Und David sagt sehr bildhaft, ich schütte meine Klage vor ihm aus. Ich finde, das hat irgendwie sowas Chaotisches oder sowas Hemmungsloses. Stellt euch wirklich mal so einen großen Bottich mit Wasser vor und dann kippt ihr den einfach um. Und im Deutschen haben wir auch diese Redewendung, jemand sein Herz ausschütten. Das kann sehr befreiend sein. Und es ist das Gegenteil davon, Dinge irgendwie so zu unterdrücken, in sich hineinzufressen, zu nähren vielleicht auch. Wir dürfen unser Herz ausschütten und bei Gott sind wir da an der richtigen Stelle. Er kann damit umgehen. Und es geht hier vielleicht nicht so sehr darum, Gott ins Bild zu setzen. Er kennt unsere Situation, sondern es geht durchaus um Klage als solche. Und das ist etwas, wo auch ich noch Lernpotenzial habe, zu verstehen, dass das manchmal wichtig ist. Meine Frau und ich, wir sind uns in vielen Punkten sehr ähnlich und in vielen Punkten sind wir sehr unterschiedlich. Trifft wahrscheinlich auf die meisten Beziehungen zu. Und einer dieser Punkte, in denen wir sehr unterschiedlich sind, ist das Bedürfnis, über Dinge zu reden. Für meine Frau ist es wichtig, Dinge auszusprechen, über Dinge zu reden, auch vielleicht um ein Stück weit, um die zu verarbeiten. Ich mache Dinge oft dann irgendwie mit mir selber aus, ich denke über Dinge nach, ich rede vielleicht auch mit mir selber, aber ich habe nicht so dieses Bedürfnis, das mit anderen zu teilen. Mit der Zeit merke ich aber, dass es für sie wichtig ist, mir Dinge zu sagen, über Dinge zu klagen, ohne dass ich vielleicht da auch direkt was tun kann oder dass sie eine Lösung dafür will. Es geht einfach ums Aussprechen und Anteilnehmen. Und ich lerne auch immer mehr, dass mir das manchmal auch gut tun würde, nicht alles in mich hineinzufressen, weil das ist dann nämlich meine Tendenz. Und vielleicht findet ihr euch hier auf einer der beiden Seiten wieder. Und was ich sagen will, ist, Klage als solche hat ihre Daseinsberechtigung. Und Vorsicht, ich meine jetzt nicht so eine allgemeine Nörgelstimmung oder so ein Beschweren über alles und jeden, sondern ich meine ernsthafte Klage einfach, weil es der Situation angemessen ist. Selbst wenn es vielleicht gar nicht mal primär um Lösungen geht. David schreibt in 3 der 8 Versen, dass er schreit. David schreit mit lauter Stimme und es gibt Situationen, da ist es angemessen, so zu reagieren. Und nur um das klarzustellen, es geht nicht darum, möglichst viel Lärm zu machen, sondern es geht darum, Gott unser Herz zu zeigen. Und wenn Schreien da die angemessene Form ist, dann ist das so. Gebet oder Klage oder auch Bitte kann aber natürlich unterschiedliche Formen haben. Wichtig ist nur die Richtung zu Gott. Und wichtig ist, dass man bei der Klage nicht stehen bleibt, dass man sich nicht in der Klage verliert. Denn neben Klage drückt David in dem Psalm noch was anderes aus, nämlich Vertrauen auf Gott. Und wenn man darüber nachdenkt, dann ist es ja eigentlich auch so, dass die Voraussetzung für Klage und auch für Bitte Vertrauen ist. Denn wem klage ich denn mein Leid? Doch eigentlich den Personen, die mir nahestehen, denen ich vertraue oder von denen ich denke, dass sie mir vielleicht helfen können. David wendet sich an Gott, denn auf ihn trifft beides zu. Er klagt ihm und gleichzeitig spricht er ihm sein Vertrauen aus. Und ich finde, das ist auch so eine Schlüsseleigenschaft von David, dass er mit allem vor Gott kommt und dass er sich nicht zu schade ist, zu klagen oder auch seine Schuld zu bekennen an anderer Stelle. Er bringt alles vor Gott. Und das zeigt sein Vertrauen in Gott und sein Vertrauen daran, dass Gott es gut mit ihm meint. Zum Beispiel schreibt er, wenn auch in mir mein Lebensgeist schwindet, meinen Pfad, du kennst ihn. Was meint er mit diesem meinen Pfad, du kennst ihn? Gott kennt seine Situation, klar, aber er drückt auch noch mehr damit aus. Dieses hebräische Wort, das wir mit kennen übersetzen, hat immer so einen Beiklang auch von intensivem Anteilnehmen. Wenn David sagt, du kennst meinen Pfad, dann bedeutet das auch, du handelst, du nimmst Anteil, du führst auch meinen Pfad. Das ist nicht nur so ein abstraktes, du weißt ja, was Sache ist. David vertraut darauf, dass Gott weiß, was er tut und dass er in seinem Leben handelt und handeln wird. In Vers 6 sagt er zu Gott, du bist meine Zuflucht, mein Anteil im Lande der Lebenden. David bezeichnet Gott als seine Zuflucht. Eigentlich auch interessant, ja, David ist in einer Höhle. Er versteckt sich vor Saul, aber er sagt nicht, danke Gott, dass du mir diese Höhle als Zuflucht gegeben hast, sondern er sagt, du bist meine Zuflucht. Auf dich kommt es an, Gott, nicht auf die Umstände, auf dich vertraue ich. Der zweite Teil dieses Verses bedarf vielleicht einer kurzen Erklärung, dieses, du bist mein Anteil im Lande der Lebenden. Das Land der Lebenden meint einfach die Erde, den Bereich, wo Menschen leben, vielleicht so ein bisschen als Gegensatz zur Totenwelt zu verstehen. David sagt also, du Gott bist mein Anteil jetzt, im Hier und Jetzt, im Leben. Und was meint er mit Anteil? Hier bezieht er sich auf die Geschichte Israels. Das Volk Israel bestand aus mehreren Stämmen. Und als die Israeliten das zukünftige Land Israel eingenommen hatten, dann haben sie das Land aufgeteilt unter den Stämmen. Ja, jeder Stamm hat seinen Anteil am Land bekommen. Und da konnten sie dann wohnen, da konnten sie Ackerbau betreiben und Viehzucht, um sich zu versorgen. Alle Stämme haben einen Anteil am Land bekommen, bis auf einen Stamm. Der Stamm Levi, die sogenannten Leviten, die haben keinen eigenen Teil vom Land bekommen, sondern von ihnen heißt es zum Beispiel in 5. Mose 10, Vers 9, deshalb erhielt Levi nicht wie seine Brüder Landanteil und Erbbesitz. Der Herr ist sein Erbbesitz, wie es der Herr, dein Gott, ihm zugesagt hat. Die Leviten hatten keinen eigenen Teil vom Land, sie wurden versorgt durch die Opferabgaben des restlichen Volkes. Die Leviten waren zuständig für den Tempeldienst und für die Opfer im Tempel und sie bekamen Teile davon ab. Und so gesehen waren sie also direkt von Gott abhängig. Ja, wenn das Überleben der anderen Stämme davon abhing, dass sie Ackerbau betrieben und Viehzucht, um sich zu versorgen, hing das Überleben der Leviten vom Tempeldienst ab, von den Opfern. Gott selbst ist ihr Anteil am Land. Und darauf bezieht sich David, wenn er sagt, du bist mein Anteil im Lande der Lebenden. Was er also ausdrücken will, ist, du bist die Grundlage meiner Existenz. Auf dich vertraue ich, dass ich versorgt sein werde. Ich finde, man sieht in dem Psalm sehr schön diese Gegenüberstellung von Davids Problemen oder von menschlicher Hilfe mit Gott. Niemand fragt nach mir, niemand kennt mich, versus du kennst meinen Pfad. Mir ist jede Zuflucht genommen, versus du bist meine Zuflucht. Obwohl es nicht gut für David aussieht, vertraut er Gott und er vertraut darauf, dass Gott die Situation wenden wird. Und das wird dann auch im letzten Teil des Psalms deutlich. Wenn er jetzt gerade noch darüber klagt und wenn er zu Gott schreit und um Hilfe fleht, dass er alleine ist, dass ihm niemand hilft, sagt er am Ende, um mich werden sich Gerechte scharen, denn du tust mir Gutes. David erwartet seine Rettung. Und wenn David aus seiner Situation befreit ist, dann kann er Gott loben, mit anderen zusammen. Und darauf blickt er schon jetzt und darauf vertraut er schon jetzt. Psalm 142, David in der Höhle. Er wird verfolgt, er hat Angst um sein Leben und insbesondere leidet er darunter, dass er alleine ist, dass kein Mensch ihm hilft oder helfen will. Er klagt Gott sein Leid, er schreit zu Gott und gleichzeitig zeigt er sein Vertrauen auf Gott und dass er die Situation wenden wird. Was hat uns dieser Psalm heute zu sagen? Vielleicht bist du auch gerade in einer Situation der Verfolgung. Saul hat David verfolgt, er hat ihm das Leben schwer gemacht aus Neid und aus Angst um seine Position. Solche Dinge passieren heute genauso. Vielleicht muss ein Verfolgter nicht um sein Leben fürchten, aber nichtsdestotrotz kann so etwas schrecklich sein. Woran denke ich da? Zum Beispiel an den Arbeitsplatz, wo auch Leute aus Neid oder aus Angst um ihre Position einem das Leben zur Hölle machen können. Oder an die Schule, Stichwort Mobbing. Vielleicht bist du in so einer Situation. Was kannst du da von dem Psalm heute mitnehmen? Ich finde, der Psalm zeigt sehr schön, wie wir Gott in einer solchen Situation begegnen können. Dass wir klagen und zu ihm schreien können und dürfen. Und dass wir gleichzeitig Gott vertrauen können. Der Psalm ist recht generell gestaltet. Ja, die Höhle wird nicht genau benannt, auch die Feinde werden nicht beim Namen genannt. Das heißt, der Psalm eignet sich vielleicht auch ganz gut für dich, wenn du in so einer Situation bist, in der du dich verfolgt fühlst und alleingelassen. Dann kannst du diesen Psalm nutzen als dein Gebet zu Gott oder dich daran orientieren. Was können wir noch mitnehmen? Gott ist vertrauenswürdig und er handelt an und mit Leuten, die sich in Situationen befinden, wo sie nicht im Traum drauf kämen, dass sie etwas bewirken können. Gott handelt mit und durch Menschen, die verfolgt werden. Wenn wir uns die Geschichte von David weiter ansehen, wird er nicht umgebracht, sondern er wird König. Und er prägt Israel massiv. Und durch einen seiner Nachkommen wird Gott dann signifikant in die Weltgeschichte eingreifen, nämlich durch Jesus. Jesus ist ein Nachkomme von David. Krass, was Gott durch so einen verfolgten, hilflosen, gleichzeitig vertrauenden Menschen tut. Denn es kommt hier nicht auf Davids Kraft an, sondern auf Gottes Kraft. Gott sagt einmal in der Bibel, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und darauf dürfen wir vertrauen. Vielleicht bist du gerade nicht in so einer Situation, in der du dich verfolgt fühlst. Und darum möchte ich hier nochmal auf eine bisschen spezielle Art der Verfolgung eingehen. Nämlich Verfolgung aufgrund des Glaubens. Leute werden verfolgt, weil sie an Jesus glauben. Das war damals so unter römischer Herrschaft und das ist auch heute noch so. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber es gibt Länder, in denen werden Christen verfolgt, weil sie an Jesus glauben. Und das kann bedeuten, dass sie sozialen Repressalien ausgesetzt sind. Das kann Gewalt bedeuten, das kann auch Tod bedeuten. Und gerade dort wirkt Gott oft besonders. Und gerade dort wächst seine Kirche oft besonders. Nicht, weil die Menschen dort so besonders kraftvoll oder charismatisch sind, sondern Gott handelt gerade da, wo die Kraft von uns Menschen versagt. Was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit dir zu tun, wenn du Christ bist, in Deutschland lebst und keine Verfolgung aufgrund deines Glaubens erfährst? Vielleicht kennt ihr Open Doors. Das ist so eine Organisation, die sich für verfolgte Christen in der Welt einsetzt. Die gibt jedes Jahr den Weltverfolgungsindex heraus, in welchen Ländern Christen wie stark verfolgt werden. Und monatlich hat die hier so kleine Hefte, ich habe meins mitgebracht, mit Berichten über Christen aus anderen Ländern. Und ich möchte mal so einen Bericht vorlesen. Er handelt von einem Ehepaar aus Indien, Navin und Preta. Und der Text beginnt damit, dass Navin und Preta noch keine Christen sind. Ein paar Jahre davor war es Pretas Ehemann Navin gewesen, der Christen angriff. Eines Tages beobachtete sie zum Beispiel, wie Navin einem Mann ein Bündel Traktate aus der Hand riss. Navin hatte den Mann schon früher gesehen, wie er im Dorf von diesem Jesus schwärmte. »Wir sind hier nicht an deinen fremden Göttern interessiert«, sagte Navin, riss die evangelistischen Schriften in Stücke und warf sie dem Mann ins Gesicht. »Aber er ist kein fremder Gott«, bekannte der Mann. »Jesus ist gekommen, um die ganze Welt zu retten.« »Nicht mich«, sagte Navin und stieß den Mann so hart, dass er rückwärts stolperte und fast hinfiel. Zuvor hatte Navin schon einmal einen dieser Christen geschlagen, in der Hoffnung, das würde sie fernhalten. Aber sie kamen immer wieder und einige seiner Freunde im Dorf beschlossen, sogar diesem Jesus zu folgen. Navin konnte das nicht verstehen. Preta hatte genauso über Christen gedacht. Aber nach einer Weile begann sie sich für diesen Gott namens Jesus zu interessieren, von dem sie immer sprachen. Ihre Tochter, Mirai, litt von Kindheit an einer Hautkrankheit. Das war für jeden deutlich zu sehen. Mirai schämte sich zutiefst, wenn die Leute auf sie zeigten und sie auslachten. Preta und Navin versuchten alles, was der Hindu-Priester vorschlug. Fasten, Beten, Rituale, nichts half. Aber diese Christen sagten, dass Jesus Menschen heilen könne. Ein Versuch war es doch sicherlich wert. Wenn dieser Gott sie heilen wird, werde ich ihm für den Rest meines Lebens dienen, sagte sich Preta. Preta würde nie den Tag vergessen, an dem sie mit Mirai zum Pastor ging, um ihn zu bitten, für sie zu beten. Sie hatte sich gefragt, ob er Geld oder etwas anderes dafür verlangen würde, aber das tat er nicht. Er betete einfach zu Jesus und bat ihn, Mirais Haut zu heilen. Und er tat es. Preta weinte Freudentränen. Als Navin am Abend nach Hause kam und Mirai sah, konnte er es nicht glauben. Ihre Haut war makellos. Nun waren sie es, die nicht aufhören konnten, über Jesus zu reden. Navin hörte auf zu trinken. Er gab seine Arbeit als Hersteller von Hindu-Götzenbildern auf und wurde schließlich sogar Pastor. Nicht jeder war glücklich über ihren neuen Glauben. Die Leute bedrohten sie und forderten sie auf, ihren Dienst zu beenden. Das Christentum sei eine fremde Religion und Preta und Navin seien anti-indisch, weil sie Jesus folgten. Eines Tages schlugen die Drohungen in Taten um. Preta, Navin und Mirai waren bei einer Frau aus ihrer Gemeinde, um mit ihr zu beten. Der Mann der Frau war bei der Arbeit, aber ihre erst einige Monate alte Tochter und ihre Schwester waren auch da. Nach dem gemeinsamen Gebet tranken sie gerade Tee, als sie draußen einen Tumult hörten. Plötzlich stürmte eine Gruppe von Männern durch die Tür, sie stanken nach Alkohol. Es schien alles so schnell zu gehen. Der Anführer der Gruppe packte Navin am Hemd. »Wir wollen deine fremde Religion hier nicht.« Die anderen Männer zerschlugen alles in Sichtweite. Preta sah entsetzt, wie einer von ihnen das Baby schnappte und auf den Boden warf. Preta stürzte nach vorne, um es aufzuheben, aber einer der Männer hielt sie am Arm. Er hielt eine Metallstange in der Hand und hob sie hoch über ihren Kopf. Preta hielt ihre Hand hoch, um den Schlag zu stoppen. Dann wurde alles dunkel. Nun lag Preta im Krankenhaus. Neben ihr saß ihr Sohn. Er weinte. »Ich weiß nicht, was wir tun sollen«, sagte er. »Die Ärzte sagen, sie wollen dich nicht behandeln, weil wir Christen sind. Wohin können wir jetzt gehen?« Der Angriff auf Preta und ihre Familie war kein Einzelfall. Viele Christen in Indien werden wegen ihres Glaubens tätlich angegriffen. Viele weitere erleben Diskriminierung und die kann ebenso tödlich sein. Bitte beten Sie für die Familie, besonders für die weitere Heilung von Preta. Ihre Hand wurde dauerhaft geschädigt und bereitet immer noch Schmerzen. Bitte beten Sie auch, dass Gott die Herzen der Extremisten verändert und sie zu sich zieht. Herzlichen Dank. Warum habe ich diesen Text vorgelesen? Ich finde es schockierend und augenöffnend, zu sehen, wie Leute verfolgt werden, weil sie an Jesus glauben. Und ich finde es wichtig, diese Realität mal wahrzunehmen. Denn diese Leute sind auch Teil der Kirche. Wir sind mit ihnen verbunden, wenn wir Jesus nachfolgen. Was hat das Thema Verfolgung mit uns zu tun, die wir nicht verfolgt werden? Wahnsinnig viel, denn Teile der Kirche in dieser Welt werden verfolgt. Und wenn wir solche Berichte wie diese hier lesen, dann öffnet uns das die Augen dafür und dann können wir zum Beispiel für sie beten. Gleichzeitig finde ich es auch oft sehr ermutigend, solche Berichte zu lesen von Leuten, die wie David verfolgt werden und wie David an Gott festhalten und ihm vertrauen, obwohl es vielleicht überhaupt nicht gut aussieht. Und immer wieder kommt in solchen Berichten auch raus, dass Gott gerade dort handelt, wo Menschen, wo Christen verfolgt werden und dass er gerade dort durch sie andere Menschen segnet. Und ich möchte jetzt noch mal einen Schritt weitergehen und die Frage stellen, was glaubst du, würde mit Christen in Deutschland passieren, wenn wir hier verfolgt würden? Das ist eine spannende Frage, die du dir mal persönlich stellen kannst, wenn du Christ bist. Wenn ich für meinen Glauben wirklich verfolgt würde, würde ich weiter daran festhalten? Würde ich auf Gott vertrauen, obwohl ich vielleicht dafür mit meinem Leben bezahlen muss? Was macht das mit dir, wenn du darüber nachdenkst? Gesellschaften und Systeme verändern sich. Wir wissen nicht, was in 10, 20, 30 Jahren hier ist. Und es geht mir nicht darum, Angst zu machen, sondern es geht mir um die Frage, vertrauen wir Gott in jeder Situation, dass er weiß, was er tut? Und sind wir bereit, Verfolgung auf uns zu nehmen, wenn das der Glaube mit sich bringt? Oder betrachten wir den Glauben vielleicht eher als ein Hobby, das man dann halt lässt, wenn es zu anstrengend wird oder wenn es nicht auf Gegenliebe stößt? Ich gebe zu, das ist eine sehr herausfordernde Frage und eine, von der ich glaube, dass jeder für sich mal beantworten sollte. Aber auch das ist etwas, das du vor Gott bringen kannst. Wenn du merkst, dass du nicht bereit wärst, an Gott festzuhalten, wenn du dafür verfolgt werden würdest oder wenn du einfach findest, dass dieser Gedanke ganz schön krass ist, bring das vor Gott. Danke ihm dafür, dass wir nicht verfolgt werden. Und bitte ihn um Vertrauen, falls sich das ändern sollte und auch wenn sich nicht ändert. Wie es auch kommen wird, einer Sache dürfen wir uns sicher sein, Gott steht Menschen in Verfolgung bei. Und durch die Bibel hindurch wird immer wieder deutlich, dass Gott gerade da wirkt, wo Menschen unter Druck sind, wo sie verfolgt werden, wo sie schwach sind. Und darauf kannst du vertrauen, wenn du verfolgt wirst, egal aus welchem Grund. Oder um das von vorhin nochmal zu wiederholen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, sagt Gott. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So ist unser Gott. Amen.